Auch im neuen Jahr wollen wir die Predigt wieder mit einem Bibelvers beginnen, und zwar aus Römer 8, in Vers 20 und 21. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Zu allen Zeiten haben sich die Menschen bemüht, Gott zu erkennen und zu einem Gottesbild und Gottesbewusstsein zu gelangen. Doch je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr scheint es, dass Gott für uns in eine immer weitere Entfernung rückt. Sein Bild wird für unseren Blick nicht schärfer, sondern verschwommener. Und unser Denken und Sinn kapituliert an Barrieren, die wohl nicht zu überwinden können. Aber das scheint nur so zu sein. Wenn wir uns echt bewusst werden, dass wir Menschen Geschöpfe Gottes sind, dann bekommen wir Verständnis für die ewig bleibende Distanz zwischen Schöpfer und Geschöpf. Unsere Suche nach dem Gottesbild endet im bewundernden Erkennen, dass Gott der Herr der Herren ist, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt und den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Dennoch bleibt in uns das Verlangen nach diesem Gottesbewusstsein. Gott offenbart sich in uns in seiner absoluten Liebe, in seinem Sohn und durch den Heiligen Geist. Sein Wort als zusammengefasste Offenbarung an den Menschen lässt uns Gott in seinem Wesen und in seiner Herrlichkeit erkennen. Gott ist der Absolute, rein in sich selbst, bestimmt und von nichts anderem bewegt als nur aus sich selbst. Gott will in ewiger Weise sein eigenes Wesen und er tut alles um seines Namens willen. Von daher lassen sich im Handeln Gottes Prinzipien und Grundsätze erkennen, die in seiner vollkommenen Weisheit von ihm durchgehalten werden, auch in seinem Handeln an uns Menschen. An zwei Beispielen wollen wir diesen Grundsätze nachgehen. Leiden und Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit sind zwei gegensätzliche Begriffe. Alles Handeln Gottes ist planvoll und zielgerichtet. Herrlichkeit ist das Ziel des Handelns Gottes mit den Menschen. Der Weg allerdings dorthin ist durch Leiden gekennzeichnet. Das entspricht dem allmächtigen Wesen Gottes und wird von ihm durchgehalten, auch bei sich selbst, in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Leiden ist eine Grunderfahrung der menschlichen Existenz. Leiden ist die schmerzhafte, notbereitende Reaktion des Menschen auf Zwänge und Einflüsse, die ihn treffen und seinem Wesen und schöpfungsmäßigen Anlage widerstreben. Der Mensch leidet an den Folgen der Sünde, an der Trennung von Gott. Der Schritt des ersten Menschenpaares, mit dem es sich von Gott löste, indem es sein wollte wie Gott, bringt sie nun unter das Gericht Gottes, unter die Macht und Drohung des Todes. Der Mensch gerät in Unfreiheit, in die Knechtschaft. Werden und Vergehen, Leben und Tod sind nun die Ordnung Gottes. Die gesamte Schöpfung ist mit hineingezogen und so der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen. Das Urteil Gottes wurde an den Menschen nicht sofort vollstreckt, sondern in seiner Gnade und Barmherzigkeit erhält Gott dem Menschen die Erlösungsfähigkeit. Im Leiden kann überwunden werden, in dem Erdulden, in dem ich geduldigen darunter bleiben, gewinnt die Hoffnung Raum, zurückkehren zu können, was dem Wesen des Menschen entspricht, in die Gottesbildlichkeit und Wesensharmonie mit dem Schöpfer, das Geschöpf Gottes, in der göttlichen Herrlichkeit. In Römer 8, 21 wird von dieser Hoffnung, der sehnsüchtigen Erwartung der gesamten Schöpfung gesprochen. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Immer wieder in allen Zeiten des Heilshandelns Gottes mit den Menschen hat es nicht an Versuchungen der Menschen gefehlt, diese Freiheit zurückzugewinnen und das Leiden, die Knechtschaft, letztlich den Tod zu überwinden. Durch seinen Schritt von Gott weg fehlt es ihm aber an der geistigen, sittlichen Kraft, sich so zu entwickeln, dass er diese schreckliche Knechtschaft zerbrechen könnte. Der Mensch ist gottlos. So bleibt nur der eine notwendige Weg, der zugleich der einzige Weg ist, dass in Gott selbst, in der Hingabe seines Sohnes, Gott die Erlösung, die Befreiung aus der Knechtschaft vollbracht hat. Jetzt ist der Weg gebahnt, die Gottlosigkeit überwunden, die Macht des Todes gebrochen, der Teufel besiegt. Der Platz in der Herrlichkeit Gottes ist bereit für jeden, der diesen Weg geht. Wenn wir das Leiden als Folge der Sünde verstanden haben, dann kann uns auch deutlich werden, dass der Sohn Gottes nur auf diesem Weg das Werk der Erlösung vollbringen konnte. Es war gottgemäß. Es geziemte Gott, den Urheber der Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Wir haben hier nicht den Raum, die Vielfältigkeit und Schwere des Leidens unseres Herrn aufzuzeigen. Wir sollten ihm im persönlichen Studium der Bibel einmal nachspüren. Wir werden erkennen, wie gewaltig und für uns letztlich nicht nachvollziehbar die Erniedrigung des Sohnes Gottes war. Wie sein Leben in Menschengestalt, sein Leben in seiner Umwelt, die Gottesferne einer ganzen Menschheit, die Sünde und letztlich der Tod doch seinem ganzen Wesen, seiner Natur, seinem Gottessein bis ins Tiefste widersprochen hatte. Das hat seine Not und Schmerzen nach Geist, Seele und Leib ausgelöst. Wir dürfen im Nachdenken darüber stillstehen und uns tief neigen vor unserem Herrn und ihm Dank und Lob und Anbetung dafür bringen. Es ist nach Gottes Grundsätzen der einzige Weg, der so seiner Absolutheit, Größe und Herrlichkeit entspricht. Darum musste der Sohn des Menschen, zu dem der Sohn Gottes sich erniedrigt hatte, auch diesen Weg gehen. Auf der anderen Seite ist die große Herrlichkeit, die ihm Gott gegeben hat, auch eine Folge seines Leidens und Sterbens. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Gottes Herrlichkeit strahlt vollkommen und Gottes Gerechtigkeit ist bewiesen. Gott alles im Allen. Ziel der Schöpfung Gottes geht jetzt seiner Vollendung entgegen. Der Sohn Gottes musste an dem, was er litt, den Gehorsam lernen. Das bedeutet, dass Leiden auch das willentliche Ja von der Seite des Erduldenden fordert. Wenn unser Herr sich den Grundsätzen Gottes gebeugt hat, sich darunter gehalten hat, dann fordert es auch uns heraus. Leiden bleiben einem Jünger Jesu nicht erspart, aber sie fordern uns zu Gehorsam, Geduld und Ausharren heraus. Immer da, wo durch das neue Leben der Tod seine Macht zu verlieren droht, da werden Angriff und Machtanspruch des Teufels umso stärker. Er wird dann Leiden in seiner vielfältigen Form offenbar. Und hier gilt es, das Ja zu finden, zu Gottes Wegen. Und da ist kein Platz für Leidensscheu, für ein Vorbeidrücken am Ärgernis des Kreuzes Christi. Aber auch kein Platz für ein Suchen nach dem Martyrium, dem Leid. Wir sind alle Glieder an seinem Leib, auch Teilhaber der Leiden um seinetwillen und dann auch Teilhaber seiner Herrlichkeit. Vom Überwinden redet der Heilige Geist zu den Gemeinden in der Offenbarung. Hier liegt die Herausforderung an uns. Die Herrlichkeit ist das Ziel. Herrschaft und Dienst stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. Keine Herrschaft ohne Dienst und keine Herrschaft ohne Diener. Herrschaft ist im Wesen Gottes begründet und entspricht seiner Größe. Es entspricht seiner Absolutheit und Allmacht. Herrschaft ist bei Gott nicht die willkürliche, despotische Machtausübung, sondern entspricht der planvollen Führung und des segnenden Handelns für den unter der Herrschaft Stehenden. Wenn auch alles Handeln Gottes um seiner selbst willen geschieht und zu ihm hingerichtet ist, so ist der dargelegte Grundsatz doch für alle Menschen gültig. Als Gott den Menschen schuf, segnete er ihn und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Im Segen Gottes ist gleichzeitig ein Auftrag enthalten, der unterstrichen wird, indem Gott den Menschen nahm und in den Garten Eden setzte, ihn zu bebauen und zu bewahren. Damit war der Mensch als Beauftragter auch abhängiger und verantwortlich für die Erfüllung des Auftrages. In dem bisher Gesagten werden Wesen des Dienstes und Charakters des Dienstes deutlich. Der Diener hat einen Herrn. Und der Diener hat auch immer einen Auftrag. Der Dienst, den er hat, ist nicht Selbstzweck. Der Diener arbeitet also nicht für sich selbst. Der Dienst ist immer auf den Herrn und Auftraggeber ausgerichtet. Dienst ist auch immer ein Stückchen Selbstaufgabe. Quantität und Qualität des Dienstes richten sich nach dem Anspruch des Herrn. Der Diener ist für seinen Dienst verantwortlich und er muss auch Rechenschaft abgeben dafür. Und der Diener empfängt auch Lohn. Gott selbst sendet seinen Sohn auf diese Erde, um den Anspruch Gottes durchzusetzen. Gott alles in allem. Das ist sein Herrschaftsanspruch als alleiniger Herr der Herren. Dazu gehört auch die Erlösung des Menschen und die Befreiung aus der Knechtschaft des Satans. In der Entsprechung der eben vorangegangenen Aufzählung ist der Sohn des Menschen, der Herr Jesus Christus, das große Vorbild des Dieners. Er tut alles in Anerkennung des Vaters, der ihn gesandt hat. Er sagt von sich: Ich komme, um deinen Willen zu tun. Über ihm wird gesagt: Siehe das Lamm Gottes. Er sagt von sich: Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich lasse es von mir selbst. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Und darum hat Gott ihn noch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Der Plan Gottes vollendet sich. Sein Ziel wird erreicht werden. Und in Offenbarung 11 sieht Johannes diese Vollendung. Das Reich der Welt unseres Herrn ist gekommen und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Er wurde ausgelöscht. Es wurde ausgelöst durch die Erhebung Satans über Gott. Aber er ist der Besiegte. Das sichtbare Friedensreich Gottes kann nur unter der Herrschaft Jesu Christi seinen Anfang nehmen. Die Prinzipien Gottes durch Dienen zur Herrschaft sind durchgehalten. Gott ist gerecht und vollkommen ist sein Tun. Wenn Gott selbst in seinem Sohn seine Grundsätze durchhält, wie viel mehr gilt dann auch dieses Prinzip für uns? Wir sind aufgefordert, das Wort Gottes, das zu verstehen und zu befolgen. Und so muss auch alle Arbeit in seinem Werk zunächst von echtem Dienen gekennzeichnet sein. Nur durch Dienst geht es zur Herrschaft. Paulus mahnt durch die Erbarmung Gottes die Gläubigen, ihre Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was ihr vernünftiger Gottesdienst ist. Auf diesem Weg, nach dem Vorbild unseres Herrn und nur in ihm, können wir den Auftrag Gottes gerecht werden, die Erde zu füllen, sie sich untertan zu machen und zu herrschen. Es ist Gottes Plan und Wille, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Die Bibel lässt nicht unerwähnt, dass die Menschen uns häufig Sorgen machen um mancherlei Dinge. Andererseits aber Gläubige genügsam sein sollen. Es ist wichtig, dass wir das rechte Verhältnis zu diesen Begriffen haben, damit wir unser Glaubensleben entsprechend führen. Sprachlich gesehen müssen wir eine Abstufung vornehmen. Wir stehen in der Gefahr, uns von Sorgen, das heißt Bedrängnissen, niederdrücken zu lassen. Daneben gibt es mancherlei Dinge, für die wir sorgen, im Sinn von sich bemühen. Wie sollen wir uns nun in dieser Verantwortung vor unserem Herrn in den einzelnen Situationen verhalten? Als der Herr in das Haus der Martha kam, herrschte dort nicht nur Freude, sondern auch sehr viel Betriebsamkeit. Martha bemühte sich, in dem willkommenen Gast es so angenehm wie möglich und so bequem wie möglich zu machen. Sie scheute keine Arbeit. Doch eines missfiel ihr. Während sie sich plagte, kümmerte sich ihre Schwester nicht im geringsten um die Arbeit. Sie setzte sich vielmehr zu dem Gast und lauschte seinen Worten. Und dann musste Martha auch noch obendrein einen Verweis einstecken. Was darf man nun mitnehmen aus diesen Versen? Der Herr meint es sehr ernst. Er redet die fleißige Frau zweimal an. Martha, Martha. Wenn Menschen in der Bibel so angesprochen werden, und wir finden das nur 7-mal in der Bibel, geht es um etwas ganz Besonderes. So wurde zum Beispiel dem Abraham eine reiche Belohnung seines Glaubenslebens angekündigt und Samuel wurde von Gott zu seinem Dienst berufen. Der Herr wollte also nicht die Gastfreundschaft der Martha tadeln, denn zu dieser Tugend fordert uns die Bibel wiederholt auf. Wichtig ist jedoch, das rechte Verhältnis zu finden. Martha war besorgt um äußere Dinge. Der Herr aber hatte Sorge um ihr Glaubensleben, ihr Inneres auferbaut werden. Er möchte den ersten Platz einnehmen. Auch wenn Geschwister im kleinen Kreis zusammenkommen, Bewirtung ist gut. Wenn aber zu viel Aufwand getrieben wird, ist der Herr nicht mehr der Mittelpunkt. Unterhaltung über Urlaubserlebnisse, Austausch über berufliche Erfahrung und so weiter ist nicht falsch. Aber wenn wir uns nur über solche Dinge unterhalten, kann Gemeinschaft im Sinne der Bibel fraglich werden. In Matthäus 6, Vers 25 macht der Herr auf etwas aufmerksam, was auch Gläubigen viel Mühe bereiten kann. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wir, und das gilt wohl auch zumindest für den weitaus größten Teil der Bevölkerung und des Landes, brauchen uns seit Jahrzehnten keine Sorgen in dieser Hinsicht zu machen. Wir sollten dafür dankbar sein, aber andererseits doch nicht vergessen, dass auch wir schnell wieder in eine Lage kommen können, die vielen Gläubigen in der Welt vertraut ist, weil die Sorge um Nahrung und Bekleidung für sie an erster Stelle stehen muss und sie auch sehr belastet. Der Herr aber sagt, seid nicht besorgt. Nun könnten viele Beispiele aufgeführt werden, die uns beweisen, dass der Herr denen, die sich in ihrer Notlage ihm ganz anvertraut hat, geholfen hat. Doch eines gilt als Verheißung. Wenn Gott für die Vögel des Himmels und für das Gras des Feldes sorgt, wie viel mehr denkt er dann an seine Kinder? Deshalb sollen wir die Ermahnung des Herrn beherzigen. Ist nicht das Leben, also das ewige Leben, das uns in der Wiedergeburt geschenkt ist, mehr als die Speise? Und der Leib mehr als die Kleidung. Und bei dem zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Wir dürfen dieses Seid nicht besorgt, nicht einfach so verstehen, dass wir uns um nichts kümmern und in absolute Sorglosigkeit fallen. Wir müssen, soweit es uns möglich ist, sehr wohl darauf bedacht sein, das Notwendige zu tun. In der jungen Gemeinde in Thessalonich gab es Gläubige, die einfach in den Tag hinein lebten und das mit der baldigen Wiederkunft des Herrn begründeten. Paulus nimmt dazu Stellung. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir müssen daraus folgern, dass es unsere Pflicht ist, durch eigene Arbeit für unsere Bedürfnisse bemüht zu sein, wobei wir aber die Zusage unseres Herrn haben, dass er für uns sorgen wird, wenn wir in unverschuldete Notlagen unser Vertrauen auf ihn setzen. In diesem Zusammenhang wollen wir allerdings nicht übersehen, dass es in unserer Zeit viel Not gibt in Bezug auf Nahrung und Kleidung. Zwar nur bei wenigen Menschen in unserem Land, doch bei vielen Gläubigen in Ländern, in denen wirtschaftliche Schwierigkeiten herrschen oder in denen gläubige Christen unter Druck stehen. Genügt es, wenn wir solchen Geschwistern, vor allem unseren Glaubensgeschwistern, das Wort des Herrn aus Matthäus 6 sagen? Dann würden wir nur eine Teilwahrheit der Bibel praktizieren. Sicher sollen sich die Geschwister in ihrer Not dem Herrn anvertrauen. Uns aber gilt auch die Aufforderung aus Jakobus 2, 15 bis 17. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das Nötige für den Leib, was nützt es? Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. An dieser Stelle ist es angebracht, auch einiges über die Genügsamkeit zu sagen. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, lesen wir in Hebräer 13, Vers 5. Und als Begründung dazu, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Ähnlich spricht Paulus in Philipper 4, 11 bis 13. Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. In allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als Hunger zu leiden, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Diese Aussage ist hochinteressant. Paulus sagt damit, dass er in der Kraft, die der Herr ihm gibt, nicht nur Not ertragen kann, sondern auch den Überfluss recht zu bewerten weiß. Es ist nicht leicht, genügsam zu sein, wenn man sich alles leisten kann. Denn Überfluss macht das Herz hart und begierig. Wir wollen uns Weisheit schenken lassen, wie wir die irdischen Güter, die der Herr uns geschenkt hat, in der Verantwortung vor ihm recht verwalten. Genügsamkeit ist nicht falsche Bescheidenheit, sondern eine Haltung, in der man von den irdischen Dingen wegschaut und sich der künftigen besseren Güter erfreut. Seid um nichts besorgt. Offensichtlich ist in Philipper 4, Vers 6 mehr gemeint als in Matthäus 6, Vers 25. Denn hier heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Über unsere leiblichen Bedürfnisse hinaus geht es um geistliche Dinge, um den Glaubenszustand der einzelnen Geschwister und den geistlichen Zustand der Gemeinden. Auf diesem Gebiet herrscht viel Not und wir können uns auch schon Sorgen machen. Wir werden auch durch mancherlei Dinge des täglichen Lebens vom Anschauen des Herrn und in der Beschäftigung mit seinem Wort abgehalten. Wir sind sehr genügsam geworden, obwohl wir gerade auf diesem Gebiet unersättlich sein sollen. Wiedergeborene sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber wir lassen uns auf die Freude an diesem Glaubensgut rauben. Petrus wusste um die Notwendigkeit, die Gläubigen zu stärken. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, sagt er in 2. Petrus 1, Vers 12. Auch unser Sorgen und Bemühen sollte dahin gehen, uns gegenseitig im Glauben zu ermuntern. Für diese Arbeit benötigen wir Kraft des Herrn, die wir im Gebet bekommen. Wir machen unsere Sorgen zu seinen Sorgen. Zwar weiß er vorher schon um unsere Nöte und um unser Zukurzkommen, aber indem wir es ihm im Gebet anvertrauen, erkennt er, dass uns diese Dinge belasten. Und dann will er uns die Last nehmen. In so wunderbarer Weise hilft unser Herr, wobei wir aber auch in solchen Fallen das tun müssen, was wir selbst vermögen. Gläubige sind gewürdigt, Mitarbeiter Gottes zu sein. Durch Geistesgaben dürfen wir das Werk des Dienstes für die Auferbauung des Leibes Christi tun. Wir sollen besorgt sein, dass wir diese Arbeit bereitwillig und mit der rechten Sorgfalt tun. Versuchen wir es einmal im neuen Jahr, mehr auf den Herrn zu schauen, ihn mehr hineinzunehmen mit in unser neues Leben und immer wieder daran zu denken, dass er schon alles getan hat für uns. Dass wir das, was wir als Nöte auf dieser Erde empfinden, im Grunde gar keine Nöte für uns sind. Für uns erwartet etwas viel, viel Besseres.